Das Technikmagazin Digital wird euch präsentiert von Oilbräu, das naturtrübe Winterthurer Bier.
Wenn alle Menschen würden ihren Frust mit Killerspielen abreagieren, dann wäre die Welt ein besserer Ort. Wir sind die digitalen Weltverbesserer und das ist das Digitalmagazin von Radio Stadtfilter. Digital, von A wie Apple bis Z wie Zuse, alles aus der digitalen Welt. Euer Prediger im Studio ist der Matthias Schüssler und dem, wo es schon ein bisschen unwohl wird, weil die Sendung schon ganz am Anfang auf Abweg geraten, das ist der Kevin Rechsteiner.
Hallo miteinander.
Kevin, Killerspiele, ein Thema für dich?
Nein, schon also ewig nicht mehr. Ich muss aber sagen, ich bin so ein... Kennst du Command & Conquer? Hast du das noch gekannt? Das ist 1900, I don't know, 95?
Kennen ist zu viel gesagt, aber ich habe es schon gesehen. Was hat man dort machen müssen?
Das ist ein Strategie-Kriegsspiel. Primitivstens einfach. Man musste Stationen bauen, dann konnte man Panther bauen und dann musste man Gegner aber bullern. Und es war alles so aus der Vogelperspektive. Gewesen. Und das haben wir gespielt, bis wir blöd worden sind.
So wie das First Strike, wo du einen Atomkrieg anzetteln musst.
Ja, aber du hast beim Command & Conquer du hast wirklich strategisch müssen, wie muss ich das jetzt machen.
Und ja, das hättest du dort auch sollen. Darum
hat es First Strike, das habe ich nicht gecheckt. Dort habe ich einfach rumgepollert und irgendwann hat es geheißen, jetzt hast du wieder etwas gewonnen. Und ich bin nicht rausgekommen, was ich
gemacht habe. Das ist mir auch so gegangen, außer dass es bei mir immer geheißen hat, du hast jetzt wieder etwas verloren. Du hast zufälligerweise gewonnen dort.
Ja, einzelne Länder habe ich irgendwie erobert und dann habe ich auch mal so eine Bombe abwehren. Aber es ist... Wahrscheinlich ist es eben so der Moment, wo es sagt, oh, jetzt müsstest du das Intro schauen, um zu erklären, wie es geht. Und findest du, ich drücke einfach durch. Und dann bist du vor dem Spiel und denkst, hey, ich check's gar nicht. So ein Scheißspiel, da kommt ja gar niemand raus.
Ja,
das sind so die Momente, wo ich mich wiedererkenne.
Du gehörst auch zu den Leuten, die nicht gerne lehren am Anfang des Spiels, sondern einfach wollen spielen.
Ich glaube, das stimmt. Manchmal musst du rennen, bevor du kannst laufen. Ja. Aber es gibt dann die Frustsituation, dass es wirklich nicht geht. Und ich glaube, die Anleitungen machen wirklich Sinn. Aber ich glaube, und das ist in der IT-Welt einfach so, das ist überstrapaziert worden. Mhm. Also wenn ich ein App-Update mache und sie erklären mir zum 291. Mal, wo ich jetzt ins Menü komme, das finde ich, ja, das muss ich nicht mehr wissen. Aber der das erste Mal benutzt, für den ist es mega wichtig. Und darum, ich glaube, darum überkommt man die ganzen Anleitungen.
Ja. Das ist so ein Reflex bei mir auch so. Find, wenn am Anfang mir irgendein Spiel etwas beibringen will, dann finde ich, nein, ich will es jetzt einfach mal spielen. Und es ist tatsächlich so, hinten rein fehlt dir dann etwas und dann bist du frustriert. Und gerade so die Strategiespiele, dort machst du dann zuerst irgendwie eine Viertelstunde lang oder 20 Minuten etwas und dann bis einfach es dann losgeht so richtig und dann kommst du gnadenlos aufs Dach über und merkst, hättest du eigentlich müssen am Anfang schon aufpassen. Und das finde ich auch nicht so, das ist auch nicht so mein Ding.
Ja, aber wenn du jetzt das sagst, das ist eigentlich lustig, dass bei dem Command & Conquer Spiel, so die erste Mission, dort hast du nur Männchen und in der zweiten hast du ein Männchen und ein Auto und irgendwann kommt das Männchen und einen Panzer über und irgendwann kommt die Baustation über, aber noch mit limitierten Baumöglichkeiten und je weiter du kommst, umso mehr Möglichkeiten kommst du über. Also du lernst während dem Spiel.
Levels und am Anfang ist es einfach, aber nicht so einfach, dass der... Das ist wahrscheinlich wirklich etwas Schwieriges, das Level-Design, dass man es richtig macht, dass die dich anfixen, aber nicht überfordert und nicht unterfordert und dann gibt es ja trotzdem die genialen Leute, die sofort checken und dann gibt es die Begriffsstutzigen, wenn ich bei vielen so spiele, die dann ein bisschen länger brauchen, bis merken, wie es geht. Und das so auszutarieren, ist wahrscheinlich noch schwierig.
Das ist wahrscheinlich so, ja.
Aber so Strategiespiele sind ja eigentlich keine Brutalo-Games. Oder Killer-Games ist, wenn du Zombies abmähst oder Nazis tötest oder ich weiß auch nicht, was gibt es nämlich so, außerirdische Aliens eliminierst und so und das Blut spritzt und es kracht und macht.
Was haben wir, wie haben das Duke Nukem?
Duke Nukem, genau.
Das hat so geheißen, das musste rumlaufen, so verpixelte Grafik und einfach Sachen runterbollern.
Aha.
Quake, wir haben Quake gespielt.
Quake, ja.
Dort hast du einfach können irgendetwas auf der Tastatur gehen, hast unbegrenzte Munition gehabt.
Die Cheats.
Ja.
Die berühmten Cheats.
bist in das Game, da ist einfach stundenlang einfach alles abgemäht, was irgendwie dir in den Weg gekommen ist.
Ich habe ja mal auf, wie heisst die Spielplattform? Twitch? Wie heisst die Twitch?
Twitch?
Ich weiß, siehst, ich tue jetzt da schon wieder wahnsinnige Wissenslücken, was Game-Kultur angeht, offenbaren. Das ist dort, wo du anderen Leuten beim Spielen zuschauen kannst. Dann habe ich mal einen Artikel schreiben für den Tag über das und habe so verschiedene Leute beim Spielen zugeschaut. Und dann hat es dort so eine gehabt, so eine hübsche, junge, charmante Französin, die dann angefangen hat, in so einem Spiel Nazis zu eliminieren. Und dann hat sie jedes Mal, wenn sie einen verschossen hat, hat sie irgendeinen so Spruch gemacht. Und ich bin so hin und her gerissen gewesen, zwischen fasziniert sie und ab. Gestossen sein, das findest du irgendwie, das passt nicht so zum Klischee von meinem Rollenbild. Und dann bist du in der Situation, dass du jetzt musst überlegen, stimmt jetzt, habe ich einfach ein altes, reaktionäres Rollenbild, wo finde, Frauen, die müssen, wenn Frauen Spiele machen, dann müssen das irgendwie...
Sie müssen ein bisschen brüllen, wenn sie einen abknallen.
Ja, oder sie müssen, nein, sie machen einfach irgendwie ein Spiel, wo sie müssen das rosa Einhorn über eine Wiese steuern.
Ponyhof 2015.
Ja, genau, wo es da... Dass es möglichst viel Blümchen an schnuppern oder so. Aber dass Frauen auch so Spiele machen, das ist irgendwie... Ja, das hat wahrscheinlich dann auch mit Emanzipation zu tun. Dann müssen wir das auch in Kauf nehmen.
Ich glaube, das ist wie einfach so. Aber ich glaube, es ist noch die Ausnahme. Also ich glaube nicht, dass... Ich glaube, Männer sind schon eher Spieler.
Dass die auch ihre Aggressionen so abreagieren. Das Einzige, was ich mal gespielt habe, ein bisschen länger, wo in die Richtung geht, ist GTA Grand Theft Auto. Und dort musst du auch... Dort musst du Autos stellen und Leute ausrauben und Nutten verprügeln und so. Und das ist politisch höchst unkorrekt. Und ich habe dann dort wirklich gemerkt, ich habe eigentlich, es ist noch schwierig, sogar wenn du dir einredest, das ist jetzt nur ein Spiel und du kannst endlich mal das ausleben, was du sonst ja vielleicht nicht ausleben, oder nein, und garantiert nicht ausleben. Da kannst du jetzt mal deine böse Seite in dir evozieren und beschwören und mal machen das, was du sonst nie machst, weil du Angst vor Strafe hast oder weil du einfach anders erzogen worden bist und so. Und das hat bei mir aber nicht mal in dem Spiel hinein funktioniert.
Es geht auch nicht. Im GTA ist das Problem, wenn du ins Auto hier sitzt, hast du den Moment gehabt, wo du probiert hast, ich fahre jetzt anständig, wie man müsste.
Ja.
Und es geht gar nicht, weil das Auto beschleunigt einfach von 0 auf 300.
Das ist schwierig, Stand. Ja.
Also du kannst dich gar nicht dem Verkehr anpassen. Und darum wird dann aussteigen und einfach rumbollern, wird dann legitim.
Das ist schon so. Wobei, also, du kannst ja dort viele Sachen kannst du dort schon auch brutaler und weniger brutal machen. Du kannst zum Beispiel im GTA so Taxidienst machen, um Geld zu verdienen.
Ja, aber hast einfach länger.
Und das ist Wahnsinn, ja. Zieht sich wahnsinnig, dann fährst du die ganze Stadt durch und kommst irgendwie 10 Dollar rüber. Ja, und wenn du einen ausraubst, hast du in 30 Sekunden. Ja, das ist aber genau das, oder? Das ist, da sieht man, wie moralisch schwierig das ist, um ehrlich zu bleiben. Und trotzdem habe ich dann doch immer, bin ich lieber mit dem Auto durch die Stadt durchgefahren als Taxifahrer, weder, dass ich irgendwelche Leute verprügelt habe.
Nein, also wenn ich die Möglichkeit habe, dann tue ich schon verprügeln.
Doch, und du hast dann, wie kommt denn das bei dir an? Ist denn das eine dunkle Seite ausleben oder ist es einfach Unterhaltung, ohne dass du das gross hinterfragen oder ist es...
Ich glaube, ich tue das differenzieren. Also ich finde auch irgendwie, wenn ich einen Film schaue ins Kino und so Actionfilm und dann finde ich so, ja, brich ihm das Genick, juhu. Also das ist irgendwie so für mich völlig legitim im Film, aber sonst so im wirklichen Leben bin ich ja wirklich, ich bin eigentlich Waffengegner und ich finde...
Pazifist alles, und alles.
Alles, was irgendwie mit Streit gelöst wird, finde ich mega schwierig und ich finde, jeder soll seine Meinung haben. Man muss jetzt nicht dem anderen seine Meinung irgendwie einprügeln. Ich finde, sollen sich einfach alle in Ruhe lassen. Aber so, wenn ich einen Film schaue, finde ich, yeah, juhu.
Gib
ihm's. Und das Gleiche auch bei einem Spiel. Aber eben, mich hat es nie wirklich reingenommen. Also ich habe weder eine Playstation noch irgendetwas daheim, weil irgendwie, das ist für mich so... Ich gehe zu meinem Bruder und dann spielen wir eine Stunde und ich verliere immer und dann ist das wieder
ist er so ein Hardcore-Gamer?
Er ist eher der FIFA-Spieler, Fußball, aber ich verliere eh.
Da, egal, das hingegen was man spielt. Macht mich aggressiv, einfach weil ich es blöd finde. Wahrscheinlich müsste ich zuerst so ein Sportspiel spielen und nachher könnte ich so eine Killmaschine
rauslassen. Dann kannst du andere Spiele und dann kannst du alle töten.
Genau. So muss Sport gehen. Platzsport. Also gut, jetzt haben wir eigentlich schon wieder uns ablenken lassen, weil es ist ja so, dass ihr Kummerbox live hört. Die Sendung von der Woche 26 im Jahr 2015. Wir besprechen das Computerproblem, das ihr uns per E-Mail habt zukommen lassen. Mit akuten Problemen läutet ihr uns ins Studio an. Die Nummer ist 052-203-3100. Bei Ballerspielen können wir euch nicht weiterhelfen. Und wenn ihr ein Problem habt, wo ihr rund 40 Zeichen Platz habt, dann schickt ihr uns das via Twitter mit dem Gartenhag-Tag Stadtfilter. Und es ist noch brandneu. Eine Frage einkommen, heute oder so, oder nein, es ist glaube ich schon länger her. Es war schon am Donnerstag, aber wegen Pfingsten und so haben wir nicht so viel geschafft zwischendurch. Und der hat geschrieben, der Bruno, ich möchte mein MacBook Mitte 2007 mit OS 10 7.5 leihen, für meine Tochter neu aufsetzen. Die darauf enthaltenen Daten müssen nicht mehr gesichert werden. Wie kann ich das am einfachsten anstellen? Was ist zu beachten?
Ich muss sagen, ich habe noch nie einen Mac neu aufgezogen. Ich habe aber nachgeschaut, ich habe für mein MacBook Air nicht so einen USB-Stick bekommen, ich muss einheben. Mhm. Aber ich habe für mein neues MacBook Pro habe ich nichts so bekommen. Also ich wüsste es wirklich nicht.
Da gibt es bei Apple ein Dokument, wo, wenn ihr sucht nach Löschen und Neuinstallieren von Lion oder Mountain Lion, dann findet ihr die Anleitung und sie ist... Du musst machst einen Neustart, also startest den Computer, dann drückst Befehl und R und dann kommst du so in die Recovery-Umgebung und dann kannst du mit dem Festplattendienst Programm, das hat ein bisschen einen umständlichen Namen, aber das ist dann dort in dieser Recovery-Umgebung, steht euch das zur Verfügung, mit dem könnt ihr die Festplatte löschen, wo dort eingebaut ist, dann sind alle Daten weg. Und dann, wenn ihr das Festplattendienstprogramm, was passiert, wenn man zehnmal hintereinander Festplattendienstprogramm sagt?
Ich weiss nicht, willst du es probieren?
Nein, dann kommt das geile weg und holt dem ab. Nein, aber es ist wahrscheinlich ein Zungenbrecher, würde ich vermuten. Und dann, wenn ihr das Festplattendienstprogramm zumacht, dann kommt ein Programm, das euch erlaubt, dass runterzuladen, das Betriebssystem aus dem Internet, weil es ist tatsächlich so, bei den neueren Macs hat man keine CD mehr. Es hat vielleicht eine Recovery-Partition, wo es drauf ist, aber wahrscheinlich müsst ihr das per WLAN aus dem Internet runterladen und so dann installieren. Tut darum ein bisschen länger, aber dafür habt ihr gerade im Idealfall dann das Neueste. Aber also er muss nicht gerade das Update machen, sondern kann das gleiche Betriebssystem, das er vorher drauf gehabt, so wieder installieren. Aber man könnte sich überlegen, ob man nicht gerade will, einfach auf das Neueste umsteigen.
Ja.
Gut, dann haben wir dann Katrin, die sagt, Hilfe, mein AOL-E-Mail-Account wurde gehackt und missbraucht. Mit meiner E-Mail-Adresse als Absender und meinem Namen als Unterschrift wurden in englischer Sprache alle meine Kontaktdaten angeschrieben mit einem Bettelgesuch, weil ich angeblich in Istanbul ausgeraubt und gestrandet bin. Kevin, du bist schockiert, dass so etwas passiert. Es gibt nicht nur Killerspiele in dieser Welt, sondern auch böse Menschen, die wirklich so komische Sachen machen.
Und bei AOL eine E-Mail-Adresse.
Du bist wegen ja, das stimmt, das ist eigentlich schockierend.
Ich bin jetzt gerade schnell eingefroren wegen AOL. Gibt es den Dienst noch?
Den gibt's
Nein,
noch.
Das ist doch so gemein, wer würde so etwas sagen?
Den gibt es sogar noch und die haben letzte Statistik rausgelassen, dass irgendwie etwa 2 Millionen zu Amerika Internetnutzer immer noch mit ihrem Analogmodem und über Telefonnummern sich ins Internet einwählen.
Okay.
Das habe ich also fast ein bisschen
abartig wahrscheinlich sind gefunden. Dort die EC-Karten-Zahlungsgeräte sind dort zugerechnet.
Aha.
Mhm.
Meinst
du? Ich glaube schon.
Aber AOL müsste es sich unterscheiden und sagen, die
haben ja nicht.
Also wie auch immer, was ist da passiert, Ann-Kathrin?
Ja, ich glaube, das ist passiert, das ist gehackt worden und ja. Ist so. Allen ein E-Mail machen und sagen, sorry, ich bin gehackt worden und das Passwort ändern. Und,
das sowieso, ja.
Und das ist es. Ja.
das ist tatsächlich eine Masche, die man in letzter Zeit ab und zu gesehen hat. Das ist häufig, glaube ich, wenn schwache E-Mail-Passwörter benutzt werden, passiert es eher. Es können aber auch Sicherheitslücken sein, wo dazu zu dem führen. Und darum eben muss man das E-Mail-Passwort unbedingt ändern. Das erklären eigentlich die meisten oder alle grossen Mail-Dienste erklären in so Fällen, wie man am besten vorgeht. Das macht auch AOL. Da gibt es eine Anleitung in der Hilfe bei AOL, die heisst, jemand hat mein Konto gehackt, wie soll ich vorgehen? Und dort steht mehr oder weniger auch das drin, wo wir gesagt haben, Passwort ändern. Möglichst ein starkes machen, also eins, wo nicht in einem Wörterbuch drin steht, wo kleine, grosse Buchstaben drin gemischt sind, wo eine Zahl drin vorkommt. Und da gibt es ja eben, haben wir glaube ich auch schon erzählt, die Eselsbrücken, die man dann machen kann. Ich finde zum Beispiel immer noch die Eselsbrücke gut, wo man kann, sich irgendeinen Vers merken kann. Zum ein Beispiel. Vers. Ja, was weiß ich was. Alle meine sieben Entlein schwimmen auf dem See, oder wie heißt das Kinderlied?
Nein, es sind nicht sieben.
Nein, alle meine Entlein.
Ja, alle meine Entlein schwimmen genau, auf dem See. Genau,
und dann nimmst du einfach von jedem Wort in diesem Vers, nimmst du den ersten Buchstaben und hängst die aneinander.
Inklusive Gross-Kleinschreibung.
Genau, das ist wichtig, weil das gibt dann so ein Mischmasch, wo man dann nicht mehr erraten kann. Und eben dann ist gut, wenn ihr euch merken könnt, dass ihr eben sieben endlich meint, dann hat es noch die Zahl sieben drin und dann ist es eigentlich schon relativ sicher. Es wäre wahrscheinlich noch relativ, eher zu kurz, aber wenn dann noch, wie geht es weiter?
Alle meine endlich schwimmen auf dem See.
Köpfli haben sie im Wasser.
Oh, Schwänzli haben sie die Höhe.
Genau, yeah. Wenn du so machst, dann ist es tipptopp lang und verhebt.
Kann ich dich schon etwas fragen, ja. Besonder uns?
Ja.
Hast du das bei irgendeinem von deinen Passwörtern gemacht?
Ich mache das recht häufig.
Wirklich? Ja. Ja. Ah, krass, weil ich habe mir jetzt gerade überlegt, ich habe es bei keinem. Ich habe so doofe Passwörter, die ich mir aber merken kann.
Das ist gut,
wo,
ja.
Wo ich das gar nicht brauche, aber ich empfehle das allen.
du tust... Wasserpredigen und Wein trinken. Oder dich nicht an deine eigene. So. Was, wenn euch das zu blöd ist, dann könnt ihr auch auf der Tastatur einfach euch irgendeinen Weg merken. Wenn ihr macht, zum Beispiel ihr fangt beim A an und macht so eine Wellenlinie und dann hast du A, W, D, C, F, G. Das ist natürlich nicht so gut. Müsst ihr schon mal auch noch in die Zahlenreihe hochfahren und oder vielleicht irgendeinen clevereren Weg, wieder einfach nur so eine Wellenlinie. Und das ist auch noch eine Methode. Wenn ihr mehr so die räumlich denkenden Menschen sind, dann kann man sich das auch so machen. Und um nochmal zurückzugehen zu dem Trick, also es ist tatsächlich so, die Hacker, die meistens ist das Social Engineering, die schauen dann auch in dem Mail-Konto rein, was für... Kontakt findet da statt und probiert. Also die Guten machen es nicht, dass die dann in Englisch schreiben, wenn sie in Deutsch kommunizieren, sondern die würden dann vielleicht sogar probieren, ein bisschen Tonalität aufzugreifen oder an ein Mail anzuknüpfen, das vorher verschickt worden ist. Also das ist wirklich Social Engineering, das sind maßgeschneiderte Betrüger-E-Mail und darum kann man da auch technisch nichts dagegen machen, weil das sind legitime Einzelstücke quasi, wo jemand sich Mühe gegeben hat und dann natürlich aber mit dieser Bit drin. Und darum ist es immer wichtig, wenn man umgekehrt so ein Mail überkommt, dann nicht sofort das Geld schicken, sondern nochmal nachzufragen auf einem anderen Weg, möglichst per E-Mail, nicht per E-Mail, sondern per SMS anrufen oder so. Natürlich steht dort in dem Mail rein, sorry, mein Handy ist geklaut worden, aber durch das, dass es ja nicht stimmt, kann man es relativ leicht überprüfen, indem auf das Handy anruft. Wenn dann dort die Ann-Kathrin abnimmt, dann wisst ihr schon von Anfang an, das ist ein Bescheiss gewesen. Da muss man einfach... ein bisschen misstrauisch sein. Ja. Daniel, gibt es eine Möglichkeit, ein bei Amazon gekauftes Kindle-Buch, welches sich über den PC... Was? Da hat es irgendetwas Komisches in dem Satz, den ich jetzt nicht ganz... 252 Kindle. Gibt es ein Kindle, das 252 heisst? Oder PC 252? Es ist ja wurscht. Also, ich glaube, das ist... Da hat er vielleicht ein bisschen gezuckt auf der Tastatur und darum hat es noch ein paar Buchstaben drin, die integrieren. Also, den ich dort heruntergeladen habe, lesen kann in ein PDF umwandeln. Es ist auch sonst kein deutscher Satz, aber wir haben, glaube ich, verstanden, was gemeint ist, oder?
Ja.
Oder doch?
Mal, ich glaube, geht. Ich weiß jetzt nicht, ob das legal ist. Das ist für mich so ein bisschen die Frage. Also grundsätzlich, Kindle ist EPUB.
Nein, ist ein eigenes, ja, ist eine Mobi-Variante, aber ist eine Amazon Kreation.
Ich glaube, es gibt so Software, wo das kannst umwandeln, aber die Formatierung verhaut es dir zu 99%. Also es ist eigentlich nicht mehr brauchbar.
Die Bücher, die elektronischen Bücher, haben das DRM drauf, also das Digital Rights Management. Das heisst, man darf sie nur in diesen Apps hineinlesen.
Eben, gell.
Also auf dem Kindle selber, ja. Dann gibt es Apps für das iPad, also für Tablets, dann gibt es Apps für den Computer. Man kann das tatsächlich auch am Computer lesen. Es gibt, glaube ich, sogar eine Browser-App, also dass man sie einfach im Browser rein kann lesen.
Ja.
Aber was man nicht kann machen, ist einfach ein PDF oder legal.
Ja, eben, es ist so über irgendeinen Mogelweg und Crack-Versionen und so, aber eben eigentlich nicht.
Vielleicht gibt es eine Lücke, die es erlaubt, dass man die kann rausziehen, die Bücher, oder irgendeine Brute-Force-Attacke, wo probiert wird, einfach die Verschlüsselung auf dem E-Book wegzurechnen. Aber wahrscheinlich, ich glaube, ich habe schon mal so etwas gesehen, was relativ plump ist, wo es einfach ein Skript, wo das Buch durchblättert und einen Screenshot macht von jeder Seite und dann das zusammenbastelt zu einem PDF. Was natürlich aber, dann hast du einfach ein PDF mit Screenshots drin, das willst du eigentlich nicht haben.
Das ist auch nicht so das Wahre.
Dann könntest du vielleicht noch OCR drüber laufen lassen, Texterkennung, aber es ist ziemlich sicher,
dann was dann betreibst du 2 Stunden Aufwand. Also, dann kannst du lieber das Buch kaufen.
Ja.
Ich finde so, ja.
Aber es ist tatsächlich grundsätzlich, das Problem ist vorhanden, dass man die Bücher zwar kauft, das ist auch bei den Hörbüchern so, aber dass man immer in diesem Universum gefangen ist und die nicht frei kann brauchen. Ja. Wir haben da verschiedene Sendungen schon drüber gemacht zu dem Thema Digital 224 vom 1. Oktober 2013. Dort ist es allgemein darum gegangen, eben das Problem, was sich daraus ergibt, wenn man Bücher halt nicht kann frei auslehnen in digitaler Form, wenn man sie nicht kann vererben, wenn man sie nicht kann verschenken, sondern Bibliotheken nicht mehr funktionieren, weil das einfach nicht vorgesehen ist. Und dann im Digital 282 vom 13. Januar 2015, wo der Andreas von Gunten mit mir geredet hat, der ist von Buch und Netz.com und der schwört ja auf Bücher ohne DRM. Der findet, die Bücher müssen offen sein, die muss man auch können frei weitergeben. Und das Problem, das man hat, durch das, dass man kein DRM nutzt, dass es halt schwarz kopiert ist, ist kleiner als das Problem, das man hat mit diesen DRMs, sagt er. Aber im Moment muss man, wenn man die Bücher so kauft, damit leben, glaube ich.
Ja.
Der Röne, ich habe leider etwas gemacht, das ich nicht hätte tun sollen. Ich habe ein Bild per Bildschirm abgezeichnet, durchgepaust. Das hat Flecken auf dem Bildschirm verursacht. Gibt es eine Möglichkeit, diese wieder zu entfernen oder muss ich damit leben?
Wenn du lachst auch schon.
Nein, ich versuche jetzt nicht zu lachen. Ich habe das probiert in einer ganz ernst und neutralen
Haltung. Wir können nicht das so eine Frage haben und AOL.
Meinst du, das ist jetzt kurz davor, dass wir uns kein Halten bist? Hast du noch nie etwas am Bildschirm durchgepaust, Kevin? Das kann man sich schon vorstellen, oder? Also das,
Nein, das ist wirklich etwas, was ich jetzt noch nie gemacht habe. Aber ich habe jetzt auch noch nie mein Viertel fotokopiert. Wahrscheinlich. Wenn das die nächste Frage ist, dann gehe ich heim.
Muss ich leider enttäuschen, das ist nicht die nächste
Frage. Das ist schade. Aber schickt euch
die Frage. Wir sind keine Medizinsendung. Wir wissen nicht, was man muss machen, wenn man sich da dabei irgendwie etwas verbrennt oder so.
LCD-Monitore sind druckempfindlich, oder eigentlich all die Flachmonitore sind druckempfindlich. Vermutlich ist irgendetwas verdruckt worden, kaputt. Ich glaube, also vielleicht erholt sich es irgendwann mit der Zeit wieder, aber ich würde sagen, nein, ist wahrscheinlich kaputt. Ja.
Wie könnte man etwas durchpausen, ohne dass man seinen Bildschirm kaputt macht?
Du musst den Kopierer nehmen und in die Nähe vom Monitor rollen. Und dann kannst du den Bildschirm...
Nein, ernsthaft, Kevin. Jetzt reiss dich zusammen.
Ich reiss mich zusammen. Ein Printscreen machen. Es gibt eigentlich, die Funktion ist eigentlich integriert bei Windows und bei Mac. Es gibt die Printscreen-Funktion.
Ach, du meinst, er hat das gemacht, weil er hat wollen, das auf Papier bannen. Nicht aus künstlerisch. Ich habe jetzt
mich gedacht, nein.
Er ist ein Künstler und hat gefunden, er hat das Foto, das er abzeichnen will.
Aber dann kann er ja am Printscreen machen, das ausdrucken und dann das abzeichnen. Oder ja, durch eine Pause. Oder
irgendeinen Leuchtkasten legen, genau. Oder so.
Also das würde ja gehen.
Und da gibt es ja das leicht transparente Papier, genau. Wo man dann kann nehmen. Und dann kann man auch, ich stelle mir an, das ist nicht angenehm, dass du
das durch die Pause, stimmt, das kommt dann noch dazu.
So an den Bildschirm drückst. Und das wäre wirklich der künstlerische Ansatz. Und sonst kannst du natürlich auch digital machen. Du könntest irgendwie, wenn du zum Beispiel einen Wacom-Stift hast mit einem Tablet, cool. Also Tablet, yes. Früher sind Tablet nicht die Geräte iPads, sondern die Tablets, wo du mit dem Stift hast können, deinen Cursor steuern. Und dann kannst du zum Beispiel im Photoshop das auf eine Ebene legen, das Bild, und kannst es ein bisschen abdunkeln und dann kannst du das schön anzeichnen mit diesen Pinseln und diesen digitalen Werkzeugen und so.
Yes.
Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, das mit dem Stift, weil natürlich du malst nicht dort, wo du dann siehst, sondern musst dich daran gewöhnen,
ja.
Zu merken, wie du auf dem Tablet dich musst bewegen, dass ja. Du am richtigen Ort tüpfst. Das ist am Anfang ein bisschen schwierig.
Ja, man muss mal eine Stunde, zwei damit arbeiten und nachher hat man das dann im Griff.
Und sonst gibt es auch für die Tablets natürlich Stift, die man kaufen kann. Und dann kannst du auch direkt, dort kannst du dann wirklich, wenn das Tablet, also das Tablet wieder, das Gerät, das iPad oder was weiß ich was, Microsoft Surface oder so, beim Surface Pro hat es ja, glaube ich, sogar einen Stift dort dabei. Dann kannst du dort schön auf dem Display malen und glaube ich, für kreative Leute, die gerne von Hand zeichnen, ist das eine gute Sache.
Ja, sind mittlerweile, glaube ich, auch druckempfindlich.
Also sind sie dem, absolut.
Wie fest, dass du dann druckst, wird der Strich, also es ist dann wirklich wie ein Bleistift, wird entweder ein feiner Strich oder ein fester Strich. Es ist noch cool, ja, ich glaube wirklich, wenn man sich daran gewöhnt hat, dann bietet es extrem viele Möglichkeiten.
Mhm. Man kann ganz viele verschiedene Stiftarten simulieren, dann bis, und da gibt es die App, die Fresh Paint heisst, beim Windows 8 kommen wir gratis über, die kann man sogar mit Ölfarben, wo dann die Farbe verläuft und so. Also das ist für kreative Leute, wenn ich jetzt nur ein minimales Talent hätte für so etwas, würde ich das, glaube ich, noch gerne machen, aber ich glaube, das ist so etwas, wo ich noch weniger Talent habe, wieder für Killerspiele. Und damit ist die Selbstoffenbarungssendung von uns beiden durch. Ich hoffe, ihr seid euch nicht allzu sehr abgekanzelt vorgekommen, wo wir doch ein bisschen predigt haben über so Sachen und andere. Kummerbox Live kommt wieder am 30. Juni. Fragen für die Sendung könnt ihr uns jetzt schon auf digital@stadtfilter.ch stellen. Ihr bekommt dann schon vorab eine kleine Antwort per E-Mail über. Braucht die Adressen wie immer auch für Lob, Tadel und Themenwünsche. In der Woche ist der Fredi Künstler vom Winterthurer Internetprovider Init 7 zu Gast. Wir reden über Glasfasern. Mit der wird das Internet ja extrem viel schneller. Ihr hättet, wenn ihr Glasfasern hättet, die Sendung, die eine halbe Stunde gegangen ist, schon in 2 Minuten gehört. Und wir fragen, was kann man denn machen mit so viel Geschwindigkeit und warum ist die Glasfaser am Kupferkabel überlegen? Kevin, hast du Glasfaser zu Hause?
Nein,
du bist ganz.
Ich habe letztens geschaut, ob ich überkomme und ich bin im Freiestein zu Hause und es ist no way.
Du bist schon froh, wenn es nicht langsamer wird.
Das ist so.
Das dann in der Woche. Mein Name ist Matthias Schüssler.
Ich bin der Kevin Rechsteiner. Tschüss miteinander.
Macht's gut.
Das Technikmagazin Digital ist euch präsentiert worden von Oilbräu, das naturtrübe Winterthurer Bier.